Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, hier geschieht etwas Ungeheuerliches zwischen dem Hauptmann und Jesus. Ein römischer Hauptmann und ein gewöhnlicher Jude. Das sind zwei Welten, die gehören nicht zusammen. Sich zu treffen ist ein No-Go. Niemals würde ein römischer Hauptmann freiwillig mit einem der verhassten Juden reden. Und für einen Juden war es vollkommen unmöglich, mit einem Besatzer zu sprechen, noch dazu in aller Öffentlichkeit. Und zu einem Heiden ins Haus zu gehen, das macht einen Juden unrein. Niemals würde das geschehen. Beide, Jesus und der Hauptmann, überschreiten Grenzen, weil es hier um mehr geht als um Anstand, Recht und Gesetz. Hier geht es nicht darum, wer der Hauptmann ist, welche Stellung er hat, woher er kommt, zu welchem Volk und zu welcher Religion er gehört. Hier geht es um einen Menschen, der verzweifelt ist und um das Leben eines anderen ringt. Der Hauptmann geht also auf Jesus zu und bittet ihn. Und ich habe mich gefragt, kann ich eigentlich gut einen anderen um etwas bitten? Können Sie gut jemanden um etwas bitten? Oder versuchen wir die Dinge doch lieber selber zu regeln? Um etwas zu bitten, das zeigt doch unsere eigene Schwäche. Und das vermeiden wir normalerweise ziemlich geschickt. Warum können wir eigentlich im Gebet so gut bitten? Manchmal denke ich, da steht ja keiner so direkt vor uns. Den sehen wir ja nicht. Vielleicht ist es deswegen etwas leichter, Gott zu bitten als einen Mitmenschen. Der Hauptmann erkennt, dass er hier an seiner Grenze ist. Obwohl er als Offizier wahrlich nicht machtlos ist und über etliche Menschen Befehlsgewalt hat. Doch angesichts der wirklich wichtigen Dinge zwischen Leben und Tod erkennt er seine Grenze. Und er weiß oder ahnt zumindest, dass dieser Jude, dieser Jesus eine ganz andere Art von Macht hat. Eine andere Macht als die weltliche, als die, die wir Menschen besitzen können. Eine Macht von Gott her, die auch vor dem Tod keine Grenze hat. Darum sagt er, Kyrios, Herr. Er erkennt an, dass Jesus über ihm steht. Und er gibt sich mit seinem Schicksal und dem Schicksal seines Knechtes in die Hände Jesu, denn seine Hände sind leer. Viele unter uns werden das schon erlebt haben, leere Hände. An der Grenze der eigenen Möglichkeiten angekommen zu sein, erschöpft davon, nichts tun zu können, kaum auszuhalten, solch eine Ohnmacht, wenn jemand, den wir lieben, krank ist, Schmerzen hat und sich quält. Grenzsituationen sind das, die uns sprachlos machen. Darum, sprich du, Jesus, sprich du nur ein Wort. Jesus hatte zu dem Hauptmann gesagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Ich will kommen. Das ist der tiefste Wunsch Jesu, zu kommen, zu jedem zu kommen, der ihn braucht, der sich an ihn wendet, der ihm seine Not klagt. Es ist seine tiefste Sehnsucht, zu uns zu kommen. Er ist schon auf dem Weg, wenn wir ihn brauchen. Aber der Hauptmann wehrt ab. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. In vielen Gemeinden wird dieser Satz vor dem Abendmahl gesprochen. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin nicht wert. Das ist ein kritischer Satz. Es gibt Menschen, die sprechen ihn, weil sie empfinden, dass sie sowieso nichts wert sind. Andere lehnen es ab, diesen Satz mitzusprechen. Sie haben in ihrem Leben zu oft erlebt, dass sie gehört haben, du bist doch sowieso zu nichts Nütze. Sie wollen sich nicht auch noch vor Gott so erniedrigen. Mir ist das auch so gegangen. Ich war in einer Einkehrzeit, in der an jedem Abend das Abendmahl gefeiert wurde und dieser Satz gesprochen wurde. Und irgendwann habe ich beschlossen, das mache ich nicht. Ich sage nie wieder, dass ich nichts wert bin. Für mich war das in diesem Moment sehr wichtig und genau richtig. Nur darum geht es bei dem Satz, den der Hauptmann sagt, gar nicht. Es geht nicht darum, wie ich mich fühle, wie wertvoll oder wie unwert. Der Hauptmann hatte das verstanden. Er war doch ein gestandener Mann. Er wusste um die Wirkung seines Wortes. Er kann seine Soldaten befehligen und sie gehorchen aufs Wort. Er ist ein Mann mit Macht. Und davon verliert er nichts, wenn er sagt, ich bin nicht wert. Mit diesen Worten erkennt er an, dass ein ganz anderer vor ihm steht. Einer, der nicht nur Macht hat in dieser Welt. Einer, dem Wind und Wellen gehorchen, der das Dunkel vertreibt. Einer, der sich den Krankheiten und dem Tod entgegenstellt. Einer mit göttlicher Macht. Vor einem solchen sagt er, mit dir kann ich mich nicht messen. Vor dem Herrn über Himmel und Erde, über Leben und Tod bin ich unendlich klein. Und genau darin steckt doch aber auch alle Hoffnung. Ich kann nichts tun, ich bin ohnmächtig, aber du hast alle Macht. Der Hauptmann sagt, ich weiß, was Worte bewirken können. Das erlebe ich mit bei meinen Soldaten immer. Aber deine Worte sind andere, machtvollere, heilendere. Darum sprich du nur ein Wort. Und sprich du es heute zu uns. Denn dein Wort hat die Macht, uns von Angst und Herzensenge zu befreien. Dein Wort liebt uns heraus aus unseren Sorgen, aus unseren Verbohrtheiten und Verzweiflungen. Dein Wort löst und erlöst uns. So einen Glauben habe ich noch nie gefunden, wundert sich Jesus. Und er spricht das ersehnte Wort. Und nicht nur der Knecht, sondern auch die aufgewühlte Seele des Hauptmanns werden gesund. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Bei keinem? Jesus redet doch hier zu seinen Jüngern, Mitgliedern seines Volkes. Auch bei ihnen nicht? Die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Die Kinder des Gottesreichs, gemeint sind natürlich Menschen des auserwählten Volks der Juden. Aber meint er alle? So redet Jesus nie. Nie schert er alle Menschen über einen Kamm. Er sieht immer auf den Einzelnen. Oder meint er diejenigen, die sich ihrer selbst zu sicher sind? Mit solchen hatte er doch oft zu tun. Die sagten, ich gehöre zu dem Volk der Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Und glauben, naja. Wollte Jesus sie aufrütteln? Über Jahrhunderte hinweg wurden diese Worte Jesu benutzt, um zu behaupten, dass Gott die Versprechen, die er seinem Volk gegeben hat, nicht mehr erfüllt. Das Erbe des jüdischen Volkes sei auf die Christinnen und Christen übergegangen. Mit diesem Vers könne man und mit anderen Versen könne man erklären, weshalb Juden und Jüdinnen es verdienten, verfolgt zu werden. Sie seien doch am Tod Jesu schuld. Und dafür sollen sie büßen. Antisemitismus vom Feinsten, der sich auf die Bibel stützt. Auslegungen, die über Jahrhunderte durch das Christentum weitergereicht wurden. Bibelverse, wenn sie falsch verstanden wurden, eine Blutspur hinter sich herzogen und hinter sich herziehen. Als Christen müssen wir uns immer bewusst sein, dass wir in die Verheißung des jüdischen Volkes mit hineingenommen sind. Damit bleibt die Verheißung für Israel voll und ganz bestehen. Und darum steht hier vorne auch der siebenarmige Leuchter als ein Zeichen unserer Verbundenheit mit dem Volk Gottes, mit den Juden. Weshalb also stehen diese Worte hier? In der Zeit, in der unser Bibeltext aufgeschrieben wurde, war das Christentum noch in den Kinderschuhen. Die Christinnen und Christen waren eine Minderheit und standen mit ihrem neuen Glauben oft in der Kritik ihrer Mutterreligion, dem Judentum. Das war schwierig, denn die Christen haben sich doch empfunden als ein Teil, und es waren sie auch, ein Teil der jüdischen Gemeinde. Und zwar die, die sagen, Mensch, wir haben doch den Messias gefunden, er ist da. Das aber ist auf Unverständnis und Ablehnung gestoßen und sie wurden mehr und mehr aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen. Und daraufhin gab es so eine Gegenwehr, dass auch die Christen versucht haben, sich mehr und mehr von den Juden abzusetzen. Viele Theologen vermuten, dass der Satz, dass das Gottesvolk in die Finsternis gestoßen wird, ursprünglich nicht von Jesus stammt. Die Geschichte von dem Hauptmann finden wir auch in zwei anderen Evangelien, bei Lukas und Johannes. Und in beiden Evangelien gibt es diesen Satz nicht, dass Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Jetzt können wir uns fragen, haben die beiden das nicht überliefern wollen? Oder gab es im Matthäusevangelium einen Zusatz? Es kann sein, dass einfach die in der Gemeinde sie sozusagen dieses Wunder, das Jesus vollbracht hat, kommentiert haben. Ähnlich wie wir in einer Predigt, die auch die Bibeltexte kommentieren. Und das haben sie in diese Geschichte mit hineingenommen, weil es ihnen damals so wichtig schien. Hier wird zunächst einmal ausgedrückt, dass die Juden den Messias eben nicht angenommen haben, der in Jesus erschienen ist. Darum wollten die Christen sich von ihnen absetzen. Das Schlimme ist nur, sie haben sich mit der Zeit nicht nur abgesetzt, sondern sie haben sich über das Judentum erhoben. Christen sprachen ihrer Mutterreligion den Glauben ab und wollten sie enterben. Oft in der Geschichte trieben sie es so weit, dass jüdische Menschen dabei ums Leben kamen. Die Erben des Reichs, ob Christen oder Juden, bleiben in der Finsternis, wenn sie sich über andere erheben, sich wichtiger nehmen, anderen den Glauben absprechen und das Menschsein absprechen. Vor Gott zählt weder Macht noch Einfluss, sondern nur, ob wir ihm vertrauen und ob wir den anderen menschlich begegnen, auch dann, wenn die gesellschaftliche Norm etwas anderes rät. Vor Gott zählt, dass wir ihm unsere leeren Hände entgegenstrecken und ihn bitten, sprich nur ein Wort. Und er antwortet und sagt, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und wir können befreit aufatmen und gehen aufrecht in unser Leben und in unsere Verantwortung hinein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.